Herzlich willkommen zur CCH Late Night.
CCH Late Night und wie immer bin ich nicht alleine, sondern ich habe den Fuker, den Sven und den Ink bei mir. Hallo ihr drei.
Hi, hi.
Guten Morgen. Hallo du einer.
Und bevor wir mit Keyboards anfangen, wir machen einen kleinen Spendenaufruf, denn es wird doch wieder ordentlich geschallt.
Nein.
Wobei das Echo jetzt weg ist. Ich weiß nicht, der ein oder die
Nein,
andere.
Nein, ist es nicht.
Ah, da ist es. Ich mute mich immer, sobald ich nichts mehr sage, damit ihr nicht unter meiner Verpeiltheit leidet, dass ich es wieder mal nicht geschafft habe, mich vorher um mein netzständiges Mikrofon zu kümmern. Also, diese Sendung wird euch gesponsert bei Action 2,99 Euro In-Ear-Kopfhörern mit Mikrofon.
Oh wow, ich glaube nicht, ob man das sollte man glaube ich nicht sagen. Falls jemand 60 Euro übrig hat und dem Ink ein HMC, wie heißen die Dinger, 660 schenken möchte, gerne.
Kriegst du für 45.
Oh, 45 Euro sogar. Legt zusammen. Dann
Katastrophe.
Ich
auch
keine. Ich habe leider keins mehr übrig, sonst wäre das nicht das Problem gewesen, aber das habe ich auch schon mal abgegeben.
Wir müssen meins einfach mal auseinandernehmen und da einen neuen Kondensator reinbasteln, dann passt das wieder.
Hast du gehört? Da
muss man halt mal dran denken.
Mehr ist das nicht?
Auf Kreis erkannt.
Keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Audio-Interface ist in Ordnung und es ist halt irgendwie, keine Ahnung. Ja, einfach das Mikrofon, so ein bisschen.
Wir probieren einfach drüber wegzuhören. Ich denke, das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Ja, knapp eine Woche zu spät, aber das ist auch okay. Chaotisch wie immer. Aber diesmal sind wir sogar fast pünktlich gewesen, um 20 nach. Was interessanterweise war, dass ihr uns trotzdem schon hören konntet, obwohl das noch gar nicht live war. Das ist spannend. Das muss ich im Nachhinein mal rausfinden, woran das liegt. Sehr cool. Aber wir haben auch normale Themen und nicht nur diesen Quatsch, den wir hier haben. Es war Meetup in Hamburg. Das war durch meine Verpeiltheit beziehungsweise den internen Stress, den ich hier habe, kam die letzte Late Night leider ein kleines bisschen später raus, als das eigentliche Meetup, das wir besprochen haben, in Hamburg war. Aber es war Hamburg Meetup. Sven, erzähl uns vom Hamburg Meetup. War's voll, war's gut, hattet ja tolle Keyboards am Start.
Es war den Umständen, ja, siehst du, ich war zu lange im Urlaub, jetzt sehe ich überall Strände, nein, es war den Umständen entsprechend voll, weil die Location ja auch nicht so groß ist, wir haben da ja einen etwas größeren Raum im Attraktor, der so der Hauptraum ist, aber der auch nur irgendwie, oh, lass mich lügen, das sind 5 Tische, ne, also mehr ist das ja nicht und deswegen ist es eigentlich immer gut besucht, kann man so sagen. Und es war wieder sehr interessant, es war sehr schön, es gab wieder sehr viele Keyboards zu sehen, auch sehr viele Keyboards, die, ja, ich sag mal, mir noch nicht bekannt waren, nenn ich es mal so. Ich habe unter anderem auch, und ja, das ist mir natürlich bekannt, aber ich habe zum ersten Mal eine Korn V4 gesehen und live benutzt und so. Und zwar ein, man mag es nicht glauben, ein 50 Euro, glaube ich, All-Inclusive AliExpress-Modell mit einem Plate-Case, Plate-Alu-Case sogar, mit Keycaps, weiß nicht, ob die Keycaps drauf waren dabei. Ich glaube, die Keycaps gehörten nicht dazu, das waren 10 Euro, 12 Euro Ali-Set oder so. Aber ja, mit einem kleinen Mod, sodass du dann über diese MagSafe-Ständer dann das Ganze ein bisschen variieren kannst, ne, so vom Tenting her. War ein sehr schönes Board. Also ist es eine Korn, ne? Logischerweise. Natürlich. Aber ich finde diese 2 Tasten. Ja, natürlich ist eine Korn ein schönes Board. Auch wenn es inzwischen viel zu viele Tasten hat. Aber diese 2 Tasten da statt dem Display, ich bin mir da noch unschlüssig. Also, ich finde es zwar sehr schön, dass du damit USB-C inzwischen arbeitest für den Wired-Faktor. Aber diese zwei Tasten da in der Mitte, ich weiß nicht, ob die wirklich Not tun oder ob die wirklich Not getan hätten. Ja, ist ein Feature, man kann da auch Encoder draufsetzen und so, ja. Muss jeder für sich entscheiden. Ne? Also, also Encoder da an der Stelle finde ich immer besser als unten im Thumb-Cluster, weil das blockiert mir irgendwie den Daumen beziehungsweise die gesamte Hand, weil ich halte meine Hände gerne sehr tief, ne? Also nicht viel Hovering, schweben, wie auch immer. Aber ja, war schön. Ich habe ein Self-Printed Totem Case gesehen, das war auch sehr schön. Will ich auf jeden Fall nachbauen. Ja, eine Regret mal im Live-Fakt, Live-Action. Und noch so ein paar andere Boards. Also, war schön. Es werden, ich arbeite immer noch an der Designstudie, aber ich schreite da voran. Bald gibt's eine Homepage und da werden dann auch Bilder präsentiert und da werden auch Bilder dann zu sehen sein von allen bisherigen Meetups.
Sehr cool. Sehr cool. Ja, die Korn-Entscheidung finde ich auch so ein bisschen, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Irgendwie hat es mich auch bis jetzt ein bisschen abgeschreckt, die V4 zu kaufen, weil eigentlich ist doch der Schritt, Tasten eher zu minimieren und halt diese zwei extra Tasten, ich weiß, ich brauche sie nicht wirklich, aber das ist ja, wie du sagst, Geschmackssache.
Genau. Ich finde es halt viel, viel schwieriger, in Anführungszeichen, gerade für Leute, die irgendwie nicht durch Git durchsteigen und so weiter, überhaupt noch Quellen für, also wenn sie sagen, sie wollen selbst irgendwie die PCBs machen oder so, diese Quellen halt aufzutreiben, das ist halt echt, boah, ne? Also das hat gefühlt die Hürde erhöht, ne? Es gibt sehr, sehr viel gut, coole Klone, ja, die in die Kerbe schlagen, die halt auch irgendwie Ciao und was weiß ich was supporten und auch die, wie hießen die nochmal? Die Nice Views, weil die 5 Pins haben, anstatt die OLED-Displays mit nur 4. Ja, also es gibt noch viele Alternativen, aber so diese Standard-Aussage, so, ja, mit einer Korn kannst du nichts verkehrt machen. Ja, ist der vorbei. Weg ist halt Ali, ne? Ja.
Ist vorbei. Also grundsätzlich mal fast backwards. Wenn ich überlege, ich habe sehr viel zu Anfang, als ich in das Korn-Game eingestiegen bin, habe ich sehr große Fragezeichen gehabt. Ich habe sie damals bei Ben gekauft, bei Keycaps. Und da musste ich auch erstmal fünfmal lesen, weil da gibt es ja bei ihm inzwischen auch irgendwie 4 verschiedene Iterationen der V3, V2.1, wie auch immer, ganz viele. Und da musste ich auch mehrmals recherchieren, was ist jetzt genau was. Und mit der V4 würde ich auch nie jemanden wirklich sagen, hier kannst du einsteigen mit und kannst du dir selber bauen. Weil alleine die Bauteile sind ja on board. Also dafür ist es zu teuer. Also es ist nicht mehr so wie früher, dass du sagen kannst, ja, bestellst du mal für 10 Euro 5er Charge PCBs, dann hast du 2 Korns und ein halbes. Und da kannst du deine Microcontroller draufsetzen und verlierst die Laube. Gilt heutzutage nicht mehr. Also mit der V4, nee, das ist dann schon der nächste Schritt. Da sind wir schon bei dem Bereich, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt mal was getestet und will mich jetzt in das nächste wagen.
Ja, das ist richtig. Also ich fand die V4, die allgemeinen V1 bis 2, ich glaube, die 3 habe ich so nie ausgetestet. Das sind immer so relativ coole Einsteigerboards gewesen, das ist richtig. Wenn du mal so die richtige PCB gefunden hast, die du wolltest, wenn es jetzt keine Chocolate irgendwas Sonder Edition ist quasi, dann hast du dann ein simples PCB gehabt, wo du sowohl Low-Profile-Jocks draufbauen konntest, genauso wie MX. Halt nicht Hot-Swap. Braucht man nicht unbedingt, will ich nicht unbedingt. Deswegen war das immer so ein cooles Ding, was man eigentlich immer so dabei hat. Wenn man jemand gefragt hat, hier hast du 2 Korn-PCBs, probier's aus. Die Teile kannst du schnell verlöten, da hast du keine Probleme mit und hast ein Keyboard, was du schnell einsatzbereit bekommst und hast halt eine Split. Aber ja, wie er halt sagt, das sind diese ganzen Onboard-Bauteile, die kriegst du halt nicht mehr so einfach da drauf gelötet, ohne Mini-Herdplatte. Und ich glaube, selbst dann ist das relativ frickelig, das Zeug da drauf zu bekommen. Ist kein Einsteigerboard mehr, die V4. Leider. Das ist richtig. Das stimmt.
Ja, also die Frage an der Stelle ist halt wirklich, du kriegst es halt, boah, ich würde jetzt mal in den Raum werfen, du kriegst halt irgendwie, ich organisiere mir alles wirklich selber, du kommst halt nicht günstiger weg als diese Ali-Sets, die dir da mittlerweile um die Ohren geschmissen werden.
Das ist das Nächste.
Das fängt ja irgendwie bei 36 Dollar mit allem irgendwie an. Oder gab es, glaube ich, auch Varianten echt, wo schon Keycaps dabei waren. Aber im Zweifelsfall sind es halt, ich weiß nicht auch nicht ganz genau, wo das herkommt. Das sind halt diese, wie hieß das nochmal, diese MX Low Profile. Also wisst ihr, was ich meine? Diese Low
ja, so
Profile-Dinger mit der MX Keycap-Aufnahme. Mhm. Ich weiß gerade nicht, wie die Switche heißen. Ich habe gerade irgendwie, es ist blackoutet. Aber,
das gibt es aber auch von Kyle. Kyle hat auch, das sind die Jog V2.
Ja, genau, ganz, ja, genau. Punkt, ja. Ganz viele dieser Boards haben halt standardmäßig diese, Keys da drauf. Warum auch immer.
Aber es gibt auch, Cherry MX Low Profile, also MX Footprint und,
nee, aber ich glaub,
MX okay. Stem, aber die können eben keinen Shock aufnehmen.
Ja.
Genau. Ja, aber das katapultiert die Korn selber leider so ein bisschen aus diesem ultimativen Einsteigerboard-Ding raus, was ich ein bisschen schade finde.
Ja. Ja, aber gibt ja genug Alternativen.
Ja, natürlich.
Also heutzutage ist es dann nur noch eine Frage, hey, wie viel Tasten brauchst du? Und dann so ein breites Spektrum, wo du heutzutage ja eher meistens irgendwie Lili-Sofa-Kimiko empfiehlst, oder wenn du es kleiner haben willst, nimmst du das Sweep. Also, geht alles.
Aerodox.
Oh Gott, ja.
Das ist auch immer so der Einstiegspunkt Nummer 1. Ich möchte eine Split haben und ich will mir unbedingt die Aerodox kaufen und hoffe, dass mein Arbeitgeber diese bezahlt. Das ist, glaube ich, so die Diskussion, die man so am Anfang ganz oft liest. Ich habe das auch so mal ist wieder so ein bisschen arg Meta, so durch den Kopf gehen lassen, dass diese Iterationen von Keyboards echt angezogen haben. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es flacht wieder so ein bisschen ab, das ganze Keyboard-Ding. Und dann guckst du aber mal so ein Jahr zurück und was dann so an neuen Keyboards, sage ich mal, so wirklich Custom, DIY, selbstdesignten PCBs rausgekommen ist, das wird ja immer mehr. Du kriegst ja quasi pro Tag kannst du ein neues Keyboard bauen, wenn du das möchtest. Das ist schon abgefahren, zumindest in dem DIY-Bereich. Es gibt wahrscheinlich viel mehr Keyboards als Leute in dem ganzen Hobby.
Ich finde es großartig, vor allem, weil du immer wieder irgendwie komplett neue Ideen siehst.
Ja, das stimmt.
Ja, okay, komplett ist meistens auch übertrieben, aber also Ideen, die einfach, wo du sagst, so, ja, will ich unbedingt ausprobieren. Und dann möchtest du die unbedingt ausprobieren, aber auch so richtig. Also, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, aber ich werde auf jeden Fall nachher noch ein Board ansprechen, wo ich sage, muss ich haben, auf jeden Fall.
Ja.
Na, darauf. Habe ich doch schon hinter mir.
Okay. Genau. Hamburg Meetup. Ihr macht das Ganze ja quartalsmäßig, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, 1. Juli ist das nächste.
Erstes Juli-Wochenende. 5. Juli. Leider Gottes, muss ich an dieser Stelle sagen. Also wir freuen uns natürlich über jeden, der kommt. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen. Ich möchte aber gleichzeitig auch darauf hinweisen, macht euch bitte damit darauf gefasst, dass es Chaos in Hamburg geben wird. Es ist Schlager-Move. Und der Kiez ist um die Ecke von der Location. Und deswegen, die Anreise wird nicht schön.
Oh, euer übernächstes Meetup fällt aber nicht auf die Mechanicon dann, oder?
Nein. Warte, Juli 1, 2, 3, das ist dann der 4. Oktober ist das dann.
Ja.
Wann ist eine Woche vor der Mecke, am 11. Eine Woche vorher ist dann.
Nicht schlecht. Cool. Ja, Meetups. Ich glaube, irgendwer von den anderen beiden hatte auch noch ein Meetup auf dem Plan. Ich glaube, der Ink war das. Der hat vorhin noch fleißig was mit Keyboard-Meetup geschrieben.
Ja, genau. Ich habe gerade parallel in Vorbereitung zu dieser Sendung mit KI einen Text verfasst für das nächste Keyboard-Meetup und der Vorschlag war, irgendwie, egal ob Clicky, Silent oder Ortholinear, hier findet jede Taste ihren Platz. Das klingt so ein bisschen nach Hämorrhoidensalbenwerbung, aber also ich habe mich dann für was anderes entschieden, aber ich habe für die GPN einfach mal ein Meetup eingereicht. Mal gucken, ob sie es irgendwie mit in den Fahrplan aufnehmen, so dass es da auch einfach eine feste Location gibt für Menschen, die sich dort treffen wollen und mal ihre Geräte zeigen wollen und drüber diskutieren wollen.
Genau. Okay. GPN ist wann?
Cool, genau. Ich bin noch im Oktober und habe geguckt, ob ich den Termin eingetragen habe für die Mechanicon. Die GPN ist vom 19. bis zum 22. Leider dieses Jahr unter etwas feinerer Reglementierung. Das Event war ja bisher immer kostenfrei und konnte einfach ohne Anmeldung besucht werden. Man hat zwar immer darum gebeten, dass man sich anmeldet, um irgendwie Menge abschätzen zu können. Aber ansonsten war diese Veranstaltung rein spendenbasiert. Dieses Jahr hat man sich dazu entschieden, die GPN wirklich mit Tickets und Vorverkauf zu machen. Also es wird Tagestickets geben, aber die beiden Termine, an denen man Tickets für die GPN klicken konnte, ich will jetzt nicht sagen, sind still und heimlich vorbeigezogen, aber der erste Termin kam, denke ich, recht überraschend für viele, weil irgendwie so eine Woche vorher angekündigt, und an dem zweiten Termin war so ein bisschen Mord und Totschlag. Ich habe jetzt keinen gehört, der noch unbedingt ein Ticket haben wollen würde und keins gekriegt hat. Also es scheint danach irgendwie Wartelisten gegeben zu haben, wo dann nochmal Tickets nachgerückt wurden. Aber es hat schon so ein bisschen was von, oh mein Gott, ich will dahin, ich kriege kein Ticket-Feeling wieder gehabt. Genau. Aber wenn alles gut läuft und hier nicht Krankheitsdinge irgendwie dazwischen kommen, werden Fuka und ich auf der GPN anzutreffen sein. Genau, Keyboard-Meetup haben wir eingereicht. Ob da auch noch mehr folgt, hängt so ein bisschen davon ab, wenn die CFPs vorbei ist und sich das Content-Team entscheidet, Dinge dort zu zeigen. Ansonsten würde ich da, glaube ich, nochmal so 2-3 Worte über wir basteln uns ein Split-Keyboard irgendwie erzählen und mal irgendwie in Details gehen. Also das Ganze drumherum weglassen und dann so ein bisschen mehr in die Materie gehen. War die Überlegung.
Du willst an den Fame von letztem Jahr anknüpfen?
Ja, ich werde zum Teil immer noch gefragt bezüglich so ein paar Randinfos und wie man da am dümmsten rangeht. Und
das war auch GPN, oder?
Ja.
Dieser unfassbar erfolgreiche Talk.
Ja, naja. Also in
dem Moment, du warst Platz 1 auf Media-CCC, oder?
2 Tage oder so. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja, ich habe schon ewig nicht mehr geguckt. Ich glaube, relativ selbst überholt hat sich das natürlich, nachdem der Kongress irgendwie stattgefunden hat. Die Klickzahlen davon sind viel, viel höher. Keine Ahnung. Popular in 24. Ja, keine Ahnung. Das sind Talks, die ganz oben stehen haben. 205,6000 Aufrufe. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie da auch nur in der Nähe war. Ich glaube, irgendwie 2000 Leute haben den Talk gesehen oder sowas. Sehr cool. Moment, ich kann ja auch direkt suchen. Aber ich weiß nicht, wer da Lust hat und da irgendwie drüber quatschen will und das nochmal irgendwie konsumieren möchte, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit, sich das nochmal anzuschauen. So, mechanische Tastaturen, na, 3,5.
Meetups. Wir haben das Hamburg Meetup, wir haben das GPN Meetup. Sven, es war noch Easter Egg Meetup.
Das ist korrekt.
Ja. Du warst da? Du hast quasi mit initiiert?
Richtig. Also sagen wir mal, es war statt einem Meetup eigentlich ein Treffen von 2 Personen.
Auch schön.
An dieser Stelle danke an Brox. Und sehr viele Personen, die dann kurz anhielten und sich dann zu einem netten Pläuschchen überreden ließen oder Interesse hatten und auch ziemlich interessiert waren an vielen Themen. Wir hatten dann eine breite Spanne an Boards aufgebaut von dem, boah, was war das Größte? Keine Ahnung. Also eigentlich nichts unter über 50 Tasten, glaube ich. Größtenteils viel kleiner. Aber war doch einiges zu finden da und hat gut Anklang gefunden. War eigentlich im Endeffekt nichts Großes jetzt. 2 Tische, die da am Rand, die ich da organisiert hatte, weil das ging alles ein bisschen chaotisch ab. Die self-organized Session wurden erst am selben Tag der Eröffnung noch erst freigegeben. Das war ein bisschen schwierig, da irgendwas herauszufinden. Aber wie gesagt, hat geklappt. Wir hatten uns da dann niedergelassen und hatten dann sehr viel Publikum. Der PCB-Exchange ist natürlich dann auch wieder zum Zuge gekommen und wurde genutzt. Da sind auch ein, zwei Boards dann rausgewandert. Ich glaube, auch ein bisschen was reingekommen wieder. Und waren interessante Gespräche, muss ich sagen. Da waren auch sehr viele Leute, die interessiert waren. Ich habe natürlich auch Werbung für den CCH gemacht.
Das ist ganz wichtig, die Anzahl der Cs, für die du Werbung machst.
Richtig, genau. CCH. Und da haben auch ein paar gesagt, dass sie jetzt Interesse an Boards haben und werden da auch jetzt ein bisschen reinschnuppern. Nachdem sie eigentlich dachten, das ist so alles kompliziert und schwierig, und ich dann mal gesagt habe, so, wenn ich das kann, dann kriegt ihr das auch hin.
Sehr schön. Gute Sache. Ja, ich finde es immer noch so ein bisschen seltsam irgendwie, dass auf so Chaos-Veranstaltungen relativ wenig Keyboard-Kram stattfindet, weil das ist ja eigentlich so, weiß nicht, Hackers-Tool Number One, das Keyboard. Sollte man eigentlich meinen, dass da, wahrscheinlich haben sich schon doch viele damit beschäftigt, aber keiner irgendwie so richtig dann, weiß ich, so nach außen hin.
Hatte eher so den Anschein, dass es alle so haben, ihre Standard 0815 Tastatur am Notebook, ThinkPad, MacBook. Und alles andere wird dann über, wir haben Mechanical Switches, indem wir eine Gamer-Tastatur kaufen, ne? Oder irgendwie eine uralte, gemoddete Model M. Da kriegst du vielleicht noch was rum. Aber ansonsten sieht man da leider nicht viel.
Ja, naja, also Timothy Achumba hat heute auf der Config, also das ist der Design Director von Microsoft London, einen Talk gehalten, wie mechanische Keyboards ihm quasi die Corona-Pandemie versüßt haben, und hat dort quasi ja sein eigenes Business präsentiert, und zwar die sogenannten Echo Labs. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er verstanden hat, was mechanische Tastaturen sind. was vielleicht aber auch so ein bisschen daran liegt, dass er halt hauptsächlich über über normale Tastaturen gesprochen hat. Ich schmeiß den Link mal in den Chat, wenn ich den finde. Genau. Mit GMK und was weiß ich was irgendwie da im Gespräch. Also interessant, was er da gemacht hat. Ich habe den Talk selbst leider nicht gesehen. Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden. In dem Moment, wo ich nicht gucken konnte.
Ja, ich habe da mal geschaut in diese Kuku Labs.
Ja.
Was genau macht er da, das Keycap Design?
Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ne? Das Keycap-Design ist GMK. Ne? Also das Keycap-Design ist GMK. Also da gibt es ja das Gestalt. Das ist irgendwie an den Bauhausstil irgendwie angelehnt und ist jetzt irgendwie fürs zweite Quartal 2024 vorgesehen gewesen. Ich muss gestehen, ich habe es vorher auch noch nicht wirklich gehört. Das weiß ich nicht.
Das PBS Aperture ist jetzt auch nicht so, dass, weiß ich nicht, was jetzt da so raussticht, weil das ist ja auch schon länger bekannt. Also,
was ich ja schicke.
Er hat das irgendwie einen Talk darüber gehalten vor Tausenden von Menschen auf der, ich weiß gerade gar nicht, ehrlich gesagt, wie man das sagt. Config Figma, ich kenne die Konferenz auch nicht. Ein Bekannter saß dort. Heute im Publikum, warum auch immer, beruflich. Erzählte, dass da gerade, wie gesagt, der Designer von Microsoft irgendwie Lobreden auf mechanische Keyboards hält.
Ja, also sehr schön. Design Director. Design auf jeden Fall.
Also so tot ist dieses Mechanical Keyboard-Ding nicht. Sie benutzen es immer noch falsch, meiner Meinung nach. Aber
nur weil das jetzt Microsoft benutzt, heißt das nicht, dass es auch tot sein kann.
Tot ist es nicht, aber es ist, also jetzt mal im Vergleich, ich würde da auch was anderes drunter verstehen. Das ist wahrscheinlich so, also die Erwartungshaltung, ne? Wenn ich jetzt inzwischen, wenn ich jetzt Mechanical Keyboards höre, dann denke ich an den Bereich, wo auf manchen Discords, da ist dann heißt, das ist eine komische Tastatur. Ne, wo Leute dann natürlich denken, hier, das ist eine, weiß ich nicht, 75% oder so, und die kann natürlich auch mechanisch sein, logischerweise, ne, aber, ja, komisch kann sie vielleicht auch sein. Für mich ist sie dann komisch. Aber das ist dann für mich schon einfach so nicht mehr das, was interessant ist und somit auch nicht mehr das, was ich darunter dann irgendwie als wirklich relevant sehe. Ich weiß, es ist ein falscher Ansatz wahrscheinlich, weil das sehr vieles exkludiert statt inkludiert. Aber ist für mich einfach out of scope und somit bin ich dann raus.
Da fällt mir gerade auf, wie sehr ich doch in diesem ganzen Keyword-Ding irgendwie festhalte, wenn ich überlege, was heute die erste Frage war, um diese Methode zu prüfen, die wir ausprobiert haben. Es ging um Gruppendynamiken, wo mehrere Leute irgendwie zusammenarbeiten, und die Frage, die bearbeitet werden sollte, war, welches Lebensmittel sie auf gar keinen Fall auf ihrer Tastatur haben wollen. Ja. Und warum nicht?
Rosenkohl, weil Rosenkohl eklig ist.
Boah, komm. Rosenkohl ist gut. Ich will es aber auch nicht auf der Tastatur haben.
Es waren zwei Menschen mit italienischer Herkunft, die dann erstmal quasi wirklich im 1:1-Gespräch dann erstmal gekocht haben und quasi das Panini zubereitet und welche Soßen und welches Pesto und so weiter und welche Mischung dann rauskommt, um möglichst den höchsten Ekel- und Klebeffekt zu erzeugen, den man in die Tastatur tropfen lassen möchte. Ich habe es auf jeden Fall schwer gefeiert. Das war sehr, sehr gut. Ja. Wir kochen jetzt erstmal ein Gericht, um zu bestimmen, wie die Substanz der Soße ist, die da reintropft. Ich finde das großartig. Ja, ich hatte danach Hunger. Ich habe auch jetzt schon wieder Hunger, fällt mir gerade auf.
Ja, aber an sich, ich finde die Designs ganz, ganz nett eigentlich, was er da macht. Also davon abgesehen, dass es Standard-Layouts sind, wie, also 60% bis höher, würde ich sagen, standardmäßig normale in Anführungszeichen Stagger. Aber dieses Aperture Priority Set zum Beispiel, das ist schon ziemlich, ziemlich schick.
Ja, aber das macht er ja nicht.
Aber da auf seiner Seite steht, er ist der Designer. Dann arbeitet er da mit GMK zusammen.
Ist er der Designer für App?
Hi, I'm Timothy, the designer behind AccuCollabs. I'm usually designing digital experiences at tech
companies. Ja, genau. Ja, aber er ist der Designer von AccuCollabs, aber nicht der Designer von dem Aperture Priority.
Und warum schmückt er sich dann mit den Federn?
Er schreibt ja nirgendwo, dass er die kreiert hat. Das Motiv 65 ist auch nicht von ihm. Das habe ich irgendwo anders schon gesehen.
Aber auf der
AccuCollabs. He also runs AccuCollabs. Where he designs mechanical keyboards and keycap sets that blend art, design and technology. See speaker details. Also keine Ahnung, das war halt auf dieser Config-Seite noch irgendwie hinterlegt. Der Chat unterhält sich auch gerade irgendwie wieder über Hotplate.
Über Herdplattenlöten, ja, das wird auch zum Running-Gag.
Herdplattenlöten, genau.
Ja. Es kommt ja bald Sommer, da könnt ihr bald wieder draußen auf dem guten Asphalt löten.
Ja, meine Herdplatte ist angekommen. Also meine übergroße Hotplate ist ja keine Herdplatte. Die Empfehlung von Fuka habe ich aber noch nicht benutzt. Das kommt hoffentlich bald.
Ja,
aber ich bin gespannt. Aber habe ich jetzt FOMO bezüglich Aperture Priority irgendwie ein bisschen bekommen. Aber ich frage mich jetzt, was er davon wirklich gemacht hat.
Ist keiner von Keygem hier zufällig online? Da wird das nämlich verkauft.
Nee, aber die Keycap-Sets auf AccuCollabs sind auch nicht alle GMK, ne? Da hat Dings, glaube ich, recht.
Das stimmt schon, aber Inspired by, ja. Und Keygem schreibt natürlich nicht, wer der Designer ist. Warum auch?
Who knows?
Das schreiben die alle nicht.
Und die haben sind auch geile Deskmats dazu. Zu diesem Bauhaus-Ding. Ja, keine Ahnung, es ist gut möglich, dass er das designt hat. Also ich würde da jetzt mal drauf tippen.
Ja. Es sieht schick aus, wenn man...
Wenderlist.
für sowas Verwendung hat. Kann man sich das einmal anschauen. Wir verdienen nichts dran. Müsst ihr selber wissen.
Ja, muss ja nicht, ne?
Nee, muss.
Genau.
Aber sieht schick aus.
Hergestellt von Creative natürlich. So, weil PBS.
Hm. Aber Sven, weil wir ja holprige Überleitungen und sowas können, ne? Jetzt wo du da so eine Herdplatte hast, die Lerf ist Open Source, die V2. Der Designer hat sich entschieden, und danke nochmal an 3Punkt, der mich mal wieder darauf hingewiesen hat. Ja, der hat das veröffentlicht, aus Gründen wird er kein Group Buy machen, weiter dazu. Zeit, Tariffs, ja. Und deswegen, also wenn man da irgendwie ein vollbestücktes PCB haben möchte, ist das Open Source. Ich packe den Link jetzt auch gerade nochmal in den Chat dazu.
Aber war die Lehre öffentlich die, von der du letzte Episode abgeraten hattest?
Ja, aber muss ja jeder selber wissen.
da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen.
Es gibt die PG13, also diese V2 ist mit den PG1316S. Sie kann halt im Endeffekt voll SMT-assembled bestellt werden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, welchen Vorteil ich habe, wenn ich dieses NRF-Modul, das da drauf sitzt, irgendwie drauf packe. Warum nehme ich nicht gleich irgendwie einen XAU-Controller? Ich weiß jetzt nicht so ganz genau. Also vielleicht kann mich dann irgendwie jemand nochmal aufklären, was da irgendwie der Vorteil gegenüber einem Board wäre, was ich vielleicht irgendwie doch noch selbst bauen kann. Die PG13 16S, da gibt es irgendwie auch Mods, damit die irgendwie besser klingen. Ich habe bei dem Versuch, eine dieser Tastenkappen wieder runterzunehmen. Das macht nicht ganz so viel Spaß. Ich habe mich dann dagegen entschieden. Ja. Schieß los, Sven.
Also, um nochmal ganz kurz von eben aufzugreifen, ja, es scheint so, als wenn Akku-Collapse wirklich PBS Aperture designt hat, zumindest laut Prototype ist. So, nur dass wir das am Rande erwähnt haben, nicht, dass wir jetzt hier was stehen lassen und dann heißt es üble Nachrede oder sowas. Nächster Punkt wäre, du hast es gerade genannt, die PG1316S, die durfte ich dank Purox in einzelner Variante dann auch mal so hören, so einen einzelnen. Ich bin dann davon abgegangen, noch zusätzlich zu dem, was ich ja eh im Podcast gehört habe letztes Mal, beziehungsweise in der Late Night, bin ich davon abgegangen, mir dann die Leöf zu wünschen, zu bauen, zu wollen, wie auch immer. Das klingt wirklich gruselig und dass du jetzt gerade sagtest, PG1316S, hat mir auch gerade meinen anderen Wunsch kaputt gemacht. Danke.
Naja, also vielleicht bin ich der Weihnachtsmann. Leider kommt das Paket erst morgen und ich bin das ganze Wochenende auch noch unterwegs. Aber ja, JLC-PCB hat mir ein paar PCBs auf den Weg geschickt. Und zwar habe ich die Leöf beziehungsweise die Variante der Leöf mal auf ULPs umgebaut. Und die sollte jetzt ankommen. Ich habe sie mal mit Stencils bestellt, um irgendwie die Produktion davon irgendwie schöner zu machen. Und da ich ja so auf französische Eier stehe, wieder im Onyx-Cinder-Modus, auf der Rückseite dieses PCBs ist die Karte nach Ad-Atem. Genau. Für alle, die Skeleton Crew noch nicht gesehen haben, absolute Empfehlung. Ich bin mal gespannt. Ich habe sie noch nicht live gesehen. Ich habe eine Holy ULP Schiff irgendwie zusammen gebastelt.
Ist das denn?
Bin gespannt.
Aufwendig? Also der Wechsel von PG1316S zu vernünftigen Switches?
Wenn man es richtig macht, nein.
Und wie war dein Weg?
Schwierig. Ich habe es auf die harte Tour gemacht, dass ich von diesen PG 14 irgendwas weiß ich was auf die PG 13 gewechselt bin. Das habe ich noch wirklich, da habe ich jeden Footprint irgendwie einzeln angeklickt und dann kam Fuka um die Ecke so nach dem Motto, was soll tust du da, bist du bescheuert? Guck mal, du kannst hier einen Knopf drücken und dann kannst du alle Footprints auf einmal ändern. Mhm. Du musst halt den ganzen Kram neu routen, aber das ist eigentlich nicht ganz so wild. Also das Tauschen selbst ist nicht so wild. Ich, wie gesagt, das ist jetzt erstmal so die Prototyp-Reihe. Man konnte auch schon bei den PG 13, 16S irgendwie nochmal nachjustieren, was so Spacing angeht. Ich glaube, das könnte man hier auch. Dadurch, dass sich aber auch die Keycap-Größen unterscheiden, die für die Kales und für die ULPs verfügbar sind. Also die sind zwar kompatibel im, weiß ich nicht, ich kann die K-Keycaps auch auf die ULPs stecken und ich kann die ULP-Keycaps auch auf die Kales stecken, aber die sind unterschiedlich groß. Also ich glaube, da muss man nochmal so ein bisschen rumprobieren. Ne? Und da die Versorgung der Keycaps auch nicht so hoch ist, gerade, ich hatte irgendwie schon mal mit Ben irgendwie geschrieben und habe gesagt, so hier, keine Ahnung, wenn dir nochmal 100 Stück aus dem Ärmel fallen, inklusive irgendwie Homing-Geschichten, dann wäre das irgendwie total cool, aber gesehen habe ich das bis dahin noch nicht. Jetzt fragt mich natürlich Purox gerade, was denn das für ein Chip ist, der auf U2 sitzt. Das ist ein Shift-Register, dessen Name ich gerade nicht parat habe. Aber vielleicht fällt mir der gleich ein, mit Hilfe von Suchen. Fuka, weißt du das gerade noch aus dem Stegreif?
Nee, nicht auswendig.
Aber ich hab's in 10 Sekunden. Das ist ein 74HC5. Oh scheiße, jetzt kann ich den Rest nicht mehr lesen. Ich poste es in den Chat. Und zwar in 3, 2, 1, hier. Der da. Genau. Wie gesagt, das habe ich bestellt. Da kommen jetzt irgendwie 20 Stück inklusive Stencil. Eigentlich arbeite ich jetzt irgendwie nochmal als Split-Variante davon, weil ich das gerne auch einfach nochmal in der Mitte zersägt hätte. Ja.
Also, warum ich frage.
Ja, wir haben alle Cherry-Prototypes.
Was?
Schon gut.
Nein. Warum ich frage, ich bin diese Woche über Discord, über Reddit auf ein sehr interessantes Board aufmerksam geworden und das kennen ja vielleicht einige, haben ja schon davon gehört, dass Mike Fife, was ja eigentlich sehr schön war, und jetzt gibt, was wohl anscheinend bei irgendeinem Store kommt, bei irgendeinem Online-Shop und deswegen wird das nicht Open Source. Aber jetzt kommt dafür, dass Mike Sync, ich kann kein Französisch, Mike 6, was ein sehr schönes Board ist.
Ich habe gerade gebraucht, Französisch zu zählen, aber ja, okay.
Und so, nee, das ist wieder Spanisch. Maria. Link schmeiß ich mal schnell in den Chat. Haben wahrscheinlich auch schon irgendwie alle mal gesehen, aber ich finde das sehr, sehr sexy. Vor allen Dingen sehr, sehr flach. Das wäre echt ein richtig schönes Ding. Also gut, 3 Thumb-Buttons sind nicht notwendig. Das wissen wir ja alle. Aber das ist schon, also ja, einfach ja. Hätte ich gerne, eigentlich. Aber ich habe Sorgen mit den Switchen bezüglich des Sounds.
Aber es ist so schön. Interessant ist ja auch, dass das wirklich von Hand händisch lötbar gemacht hat. Also das ist ja wirklich ein Board, das ich noch selbst bauen kann, auch wenn das so aussieht, als müsste das wirklich aus einem Ei gepellt sein. Ja, sehr geiles Ding.
Oh, das dritte, vierte Bild mit diesem Euro-Stück an der Unterkante.
Ja.
Das ist schon abgefahren.
Das ist wirklich, wirklich dünn und leicht schräg insgesamt, was man ja auch an den Keycaps ja sieht und das wäre echt so Go-To-Board eigentlich für einfach mal kurz in Aktentasche werfen oder so. Ohne großartig drüber nachdenken zu müssen.
Hm. Das stimmt. Für unterwegs wirklich optimal durch die Bauweise. Aber findet ihr eigentlich, also irgendwie gefühlt ist das ganze ULP-Ding, das kommt ja immer mehr. Immer mehr. Alle wollen nur noch ULPs. Seht ihr das als Zukunft? Ich muss sagen, ich glaube, ich habe den Hype verpasst. Ich mag meine großen und weitgehenden Tasten.
Nicht unbedingt als Zukunft, aber es ist auf jeden Fall eine Alternative, ne?
Das auf jeden Fall.
Es ist ja immer so, also ich persönlich muss ja auch immer wieder meine Boards mitnehmen und ich bin dann immer froh, wenn ich dann eher so ein Chalkboard mitnehme oder so, statt dass ich mir irgendwie jetzt den dicken MX-Klopper einpacke.
Das ist immer ein Lido-Punkt. Das stimmt.
Und da ist so ein super flaches ULP, finde ich da. Ja, also ich bin ja momentan sehr, sehr immer dauerhaft in Nutzung des Endgames, deswegen ULP Endgame wann? Das wäre so, da wäre ich auch ganz hart interessiert.
Naja, ich sag mal, der Weg, der Wunsch an dieser Stelle ist ja eigentlich, dass wir irgendwie, keine Ahnung, so die oberste Schicht unseres Notebooks da rauskratzen wollen und dann irgendwie irgendwas haben wollen, was irgendwie 4,5 mm hoch ist. Das da auch wirklich sinnvoll ersetzen zu können. Ja, keine Ahnung. Das kriege ich
nochmal ganz andere
Probleme. Das kriege ich aber bei meinen Notebooks nicht hin, so oder so, deswegen wäre das, aber ja.
Du willst noch nicht gut genug. Ich weiß gar nicht, was ein Dremel alles möglich machen kann.
Kann man einfach die oberste Schicht vom Akku runterfräsen, das ist schon okay. Keine Ahnung. Also ist es die Zukunft? Weiß ich nicht, aber so ULP-Keyboards zum Meetup mitzunehmen, ist halt schon irgendwie eine Erleichterung. Gerade wenn man irgendwie Gepäck mit auf den Kongress nimmt oder sowas. Vielleicht nicht noch den Extra-Koffer. Nee, ich weiß nicht. Also die Portabilität ist natürlich ja mit ULPs geiler. Ich möchte aber ehrlich gestehen, ich habe eigentlich nicht wirklich jetzt das Interesse, mein Schiff, was irgendwie in dem Büro auf den Schreibtischen steht, damit zu ersetzen. Also das sehe ich gerade noch nicht. Ja.
Es ist nicht die Zukunft, aber es ist eine Alternative.
Ja.
Also was ich finde, was immer so ein bisschen verloren geht, ist so dieser Design-Aspekt. Weil du hast dann halt meistens deine Blank Black Keycaps drauf, schwarze Board. Einheitsbreit.
Das mit dem.
Ich glaube, da muss. Entschuldigung.
Nee, mach ruhig.
Ich wollte nur sagen, vielleicht müssen wir einfach nur Assemplex irgendwie so mit Boards zuwerfen, dass der DSS Ulp der DSS bastelt. Ja, keine Ahnung, so ein bisschen Profile und so weiter geht da natürlich auch. Stimmt.
Ich hörte mal von der Idee von Trifle ULP.
Okay. Das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Sieht man so ein bisschen bunteres Aussehen an die Boards ran auf jeden Fall.
Ich aber glaube, das Problem...
Aber Trifle auf ULP, das ist ja dann wieder... Macht das ULP nicht kaputt?
Maybe.
Ultra High Profile dann?
Ich glaube, das Problem ist eher, es gibt einfach kaum Keycaps in dem Bereich, ne? Da bietet sich logischerweise eher an, einfach so blank. Ich hau dir dann schwarzen Kasten drauf, also schwarze Platte, mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Oder weiße Platte und fertig ist der Lack, ne? Mhm. Also, das ist ja genauso bei, also, seien wir mal ehrlich, wie viele verschiedene Chalk-Keycaps kennst du? Also, Keycap-Sets. Da gibt's jetzt auch nicht so viele. Klar gibt's da eine Handvoll von MBK mit Aufdrucken, aber es ist auch nichts Besonderes jetzt in der Regel.
Ja, ist richtig.
Da ist eine sehr kleine Charge oder sehr kleiner Bereich, der da irgendwie abseits der Norm ist. Jetzt bei Keep Supply gibt's da jetzt irgendwie 3 oder 4 Sets. Mhm. Ne, dann gibt's ja diese Legend-Dinger und viel mehr gibt's nicht. Also da hast du bei MX logischerweise weitaus mehr Auswahl.
Du meinst jetzt bezüglich der Aufdrucke oder meinst du allgemein? Es gibt bestimmt 10, 15 verschiedene Profile für Chalk.
Ja, das gibt es, aber ich rede jetzt vom Design her. Also nicht vom Profil her, sondern vom Design nur. Ne? Da hast du natürlich beim X weitaus mehr Varianten, weitere Möglichkeiten, da was Passendes zu finden.
Ich bin ja immer noch total neidisch auf Phil, dass er dieses geile FK Caps Set hat mit den selbstgemachten Symbolen und mit dem eigenen Schrifttyp und whatever, aber ich hab einfach kein Board, wo das draufpassen würde. Ich besitze einfach keine Shock-Tastatur, wo sich das lohnen würde. Das ist halt doch, ich habe noch eine Klotz. Klotz ist die kleine zum Mitnehmen, ne? Aber da habe ich CS Keycaps drauf, glaube ich. Da will ich ja nicht drauf verzichten, nicht für coole Dings. Das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht.
Vielleicht wäre das der Weg, dass FK Keycaps oder Yuzu dann halt echt ULPs beziehungsweise Keycaps anbietet.
Ja, sowas ist halt schon geil. Ist halt. Ja, Yuzu, das nächste Hobby wird dann Alufräsen sein.
Ich komme auf dich zu. Yuzu könnte generell mal ein paar mehr Profile raushauen. Aber das ist later.
Ja.
Aber
ja, passiert viel. Ja. Also dieses Mike 5 Board, warum hast du mir das gezeigt? Nee, Mike Chink. Verdammt.
Cinco. Gerne französisch, ich weiß es nicht. Warum habe ich dir das gezeigt? Ich habe das einfach nur in den Chat geworfen.
Ja, hätte er lassen können.
Natürlich auch. Nein. Ja, aber apropos Alu. Ich habe ja eben schon gesagt, ne, ich benutze ja momentan sehr viel das Endgame und finde das ja voll super. Auch wenn mir noch die passenden Keycaps, also die richtigen passenden Keycaps fehlen, weil immer noch keine Sunrise draußen sind. Ich habe ein bisschen Kontakt irgendwie auf Discord gehabt und da kam irgendwie eins zum anderen. Und bums, gibt es jetzt ein Repository. Jetzt muss ich das mal selber rausholen. Ich bin so schlecht vorbereitet jetzt an dieser Stelle gerade. Es gibt ein Repository und es gibt jetzt ein Repository, wo ein File ist für ein Alu-Case fürs Endgame. Und zwar fürs Blend-Game, also fürs Bluetooth Endgame-Board. Sobald ich den Link habe, schmeiße ich den gleich in den Chat. Und da werde ich jetzt demnächst mal eine Ausgabe davon bestellen. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie das ist. Also schön in Alu gefräst, Endgame-Case. Könnte gut werden.
Wir hatten die Frage schon mal, oder? Das Alu-Case beeinträchtigt nicht deine Bluetooth-Konnektivität.
Kommt drauf an. Ein bisschen, aber nicht so drastisch.
Okay.
Zumindest meinen bisherigen Testergebnissen nach.
Okay.
In Form von Chiffre.
Stimmt, da gibt's das auch. Das ist richtig. Okay, nee, war es nur so für mich. Nur mal zur Aufwärmung. Ich habe im Kopf bei Alu-Cases und Bluetooth in der Kombination, das ist dann irgendwie, das klingt, als würde es einfach, du hast zwar ein Bluetooth-Board, kannst es aber nicht benutzen, weil du den faradayischen Käfig gebaut hast.
Und ja, in das Alu-Case passt auch das normale Endgame. So, jetzt bin ich hier weit abgekommen, weil urplötzlich gerade jemand aus dem Chat ein Repository erstellt hat, was ULP-Endgame heißt. Das ging schnell.
Wie konnte das passieren?
Ich weiß auch gar nicht, wen ich bezüglich ULP als erstes angucken würde dann. Zack. Und da haben wir jetzt im Chat das Alu-Case. So. Und das ULP-Endgame wäre es natürlich cool, wenn es Bluetooth hätte, wäre aber nicht zwingend notwendig. Aber ist immer ein bisschen schön, ne? Aber wo willst du denn noch? Da hast du gar keinen Platz mehr, oder? Das wird doch durch die Batterie dann einfach zu groß. Egal, gut. Also, ich bin gespannt und ich werde berichten, wie das Alu-Endgame sein wird. Wir werden schauen, was wird.
Was wird?
Danke. Endlich.
Okay, wenn
sorry, ich habe den Endgame-Button nicht so schnell gefunden.
Entschuldigung. Was sagtest du?
Ich habe nur gesagt, ich habe den Endmuten-Button nicht so schnell gefunden. Deswegen hat das einen Moment gedauert. Sagen hätte ich schon direkt gekonnt, aber egal. Phil.
Ja, wenn das ULP-Endgame fertig ist, ich würde eins davon nehmen. Kann mir das einer von euch Herdplatten-Nerds zusammenlöten? Weil ich glaube, ich habe keinen Bock, ULP-Switches so zu löten. Da würde ich in der Tat sogar mal auf diesen ULP-Hype-Train aufspringen.
Hype-Train. Weißt du, ja, du sagst jetzt Hype-Train, wo wir Fuka hier haben, der das schon seit was weiß ich wie lange mit rumhühnert.
Fuka war Pionier, okay?
Ja, genau. Und da kommst du jetzt mit Hype-Train.
Mittlerweile ist es Hype-Train. Fuka war Pionier. Der hat doch das erste ULP-Split-Keyboard der Welt gebaut. Und ich halte immer noch an dieser Aussage fest.
Fast.
Nein, ich sag nicht fast dazu. Ich glaube, es gab eins vor dir, was aber bei weitem nicht so cool ist wie die Manhattan.
Ja. Es hatte erstens viel zu viele Tasten und zweitens war es nicht Open Source.
Stimmt. Siehst du? Pionier. Fuka, du hast im Themenpad geschrieben, ach ja, Keyboards.
Irgendwie sind all meine Projekte in den letzten Wochen gescheitert auf die eine oder andere Art und Weise. Oh, und stagnieren oder hingen rum und ich glaube, ich habe einfach verfrühtes Sommerloch.
Oh nein. Aber das kenne ich.
Ich glaube, das Schönste, was ich an Keyboards gesehen habe in letzter Zeit, war auch auf der Easter Hack. Ich war nämlich auch einen halben Tag da. Und bin dem Sven nicht mal den Weg gelaufen.
Was erlaubt?
Jemand hat irgendwie 3D-gedruckte Schildkröten gehabt, wo der Panzer der Schildkröte mit dem Körper der Schildkröte mit einem MX-Switch verbunden wurde, sodass man die Klicke runterdrücken konnte für das lustige Gadget. Aber das war es eigentlich auch schon.
Das finde ich cool. Das ist doch nett. Das heißt, Mini One-Key Makro-Pad.
Das war natürlich auch nicht gewired oder so, sondern wirklich nur so als Fidget-Toy.
Sehr cool.
Das erinnert mich, dass wir den leuchtenden Bluetooth D20 auch nie weiter verfolgt haben.
Ich möchte immer noch haben.
Ich musste so lachen. Irgendwo habe ich ein Video gesehen, wo irgendjemand seine Tastatur gezeigt hat und seinem Sohn oder sowas. Und weiß ich nicht, also die Beziehung zueinander ist nicht ganz klar in dem Video. Und auf jeden Fall tippt er so auf die Taste und dann leuchtet so Regenbogenfarben irgendwie so, ne? So die Tastatur, die LEDs auf und dann ruft die andere Stimme, oh nice, it's AQBT Keyboard. Und dann kommt von der Seite, no, RGB. Aber ja, irgendwie, naja. Das mit dem Leuchten von Keyboards hat irgendwie total nachgelassen oder bilde ich mir das nur ein? Spielt bei uns ein
und jetzt hat keine Rolle mehr. Strom mehr für so
ein stimmt. Energiekrise. Shit. Ja.
Ich glaube, die LEDs sind einfach zu schwer zu löten. Ohne Herdplatte.
Ja, ich glaube, selbst mit
Herdplatte überlegt. Die mit den langen Beinchen, nicht die mit dem E am Ende oder so.
Obwohl du das Bauteil löten musst. Das
ist lange Beinchen.
Ja, komm, so 3 mm oder so sind die schon.
Nein.
Ah.
Nein. Also vielleicht unten drunter noch, ja, aber nicht abstehend.
Keine Ahnung, es gab da die man irgendwie gut löten konnte und die man...
Es gibt natürlich welche, ja, aber die sind ja die machst du ja invertiert drauf, dann diese mit den Underglow. Die haben wahrscheinlich 3 mm, aber diese das sind die per Key, aber die für den Underglow sind ja der Horror. Das sind ja diese mit diesen nicht mal 1 mm.
Die kann man einfach von oben auf das Board löten. Ich weiß nicht, warum das keiner macht. Also man muss die ja nicht von unten festlöten. Ich meine, das, was man in die andere Richtung machen kann, kann man ja genauso von der anderen Seite machen.
Warte.
Ja, Also, wir bedauern, dass wir unsere Hörenden abgeworfen haben, beziehungsweise verloren haben.
WS2812 sind die gruseligen Teile.
Ja, du willst EWS 2812 oder SK 2812 Mini E haben oder so. Siehe Chat, die haben total geile Beinchen. Kann man total geil verlöten.
Ja, ich kenne die, aber die sind ja in der Regel dafür da, dass die dann umgedreht durch das Board kommen, weil die ja so hoch sind.
Ja, das können wir in beide Richtungen machen.
Ja, aber dann muss ja das passende Board dafür haben. Normalerweise sind ja die anderen, die werden ja nur unten drunter dann einfach und fertig.
Ja, das ist ja ein Aufruf an die Designer da mal, wenn man LEDs macht, genau diese zu verwenden.
Als wenn die sich darum kümmern würden heutzutage.
Genau, Porox. Ein RGB Alu Bulb Endgame.
Mit Buzzer.
Hält mit 50 Buzzer. Sekunden. Dann ist Strom leer.
Das ist zeitnah eskaliert. Wie schlecht. Apropos PCB-Designer. Der Sven hat das im Patch stehen. PCBs, die ich schon immer haben wollte, aber mich nie traute zu bestellen. Und ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst, aber ich überlasse dir die Erklärung.
Oh, ich habe doch schon so viel geredet heute. Und möchtest du das nicht so? Verdammt. Okay, gut. Worum geht es? Ich kann ja so ein bisschen vorlesen gleichzeitig. Also, wir haben ja alle den. Nein, ihr kennt ja alle den PCB Exchange. Den nehmen wir ja immer schön zu Meetups mit oder zu großen Cons oder so. Ich habe gehört, sie werden wahrscheinlich in Dresden auf den Datenspuren dieses Mal wieder zu finden sein. Wir werden sie zur Mechanicon mitbringen. Jedes Mal auf dem Hamburger Meetup ist es da, auf dem Easter Hack war es jetzt.
Wenn ich da kurz reinkrätschen kann, wenn das hier irgendjemand zuhört, der auf Meetups das Ding auch mal mitnehmen will, der kann mir gerne schreiben. Und dann organisieren wir das. Dann kriegt ihr da eine Kiste. Da sind kleinere Kisten drin. Und in den kleineren Kisten sind meistens noch kleinere Kisten mit PCBs drin. Und die könnt ihr bei euch aufs Keyboard-Meetup stellen. Und dann können da Leute PCBs tauschen. Mitnehmen, reintun, wie auch immer. Und das Einzige, was ihr machen müsst, das Ganze irgendwann dann wieder zurückschicken. Wenn ihr da Bock drauf habt, irgendwie auf Meetups geht, dann meldet euch bei mir am besten, glaube ich. Ich koordiniere das Ganze dann so ein bisschen. Meistens hängt der PCB-Exchange bei Sven rum. Da Hamburg einfach alle 3 Monate ist. Der wohnt da so ein bisschen. Genau, aber ich koordiniere das Ganze. Okay, das weitermachen.
Danke. Genau, also wenn jemand zur GPN mitbringen will, dann muss ich das nicht machen. Das wäre total cool.
Ich sag jetzt mal so, ich schicke es aus, glaube ich, Porto-Gründen lieber dir als Porox.
Ja, okay.
Ich glaube, das Porto nach sonst wo wäre immer so ein bisschen vielleicht exorbitant. Dann
zahle ich auch einfach das Porto so als Dienstleistung, so für
bist wen einfach du zu faul. Kriegst es okay. Zurück zum Thema. So PCB Exchange, manchmal auch auf Cons, ne? Also dieses Jahr leider, also ich freue mich noch, wenn sich irgendwer meldet, der das Ganze zum Kongress dieses Jahr mitnehmen will, weil ich dieses Jahr wahrscheinlich wieder nicht da sein werde. Aber gut, also jeder kennt das, den PCB Exchange. Und wir versuchen ja immer dort nicht nur Neulinge heranzuführen an das Thema, indem wir da Dinge wie Sweep oder Korn oder so drin haben. Teilweise auch nur eine halbe Korn.
Ist die eigentlich noch drin?
Ja, immer sehr noch. Cool. Irgendwann wird sich da irgendwer als Makropad das Ganze gönnen. Sondern wir würden natürlich auch gerne in Anführungsstrichen alten Hasen die Möglichkeit geben, dort Boards rauszunehmen, die interessant sind, sei es jetzt mal, was da drin war. Verdammte Heilige, wie hießen das? Forager steckt da immer noch drin, zum Beispiel Totem, ne? Das sind ja so alles Dinger, wenn man da so ein PCBs mal ein bisschen zum Basteln hat, wäre das ja nicht schlecht. Und wir versuchen da auch immer mal so ein bisschen Besonderes drin zu haben. So, damit das Ganze natürlich für den Phil nicht einfach zu teuer wird, hatte ich dann die Idee, dass wir das Ganze mal ein bisschen auf einem solidarischen Prinzip, ich erwähne jetzt extra nicht das andere Wort mit S aus Gründen, auf ein solidarisches Prinzip basieren lassen. Und das Ganze läuft so. Also wir haben einen Thread im Discord, der heißt auch PCBs, die schon immer. Ist im Bereich PCB Exchange und da geht es darum, wenn jemand ein PCB hat, was einen interessiert, dann soll man das bitte dort in den Chat in den Thread schreiben. So. darauf wird dann Folgendes passieren. Dieses PCB wird dann in eine Liste aufgenommen. Dieses PCB wird in einer Sammelbestellung in der Mindestbestellmenge, das ist ja in der Regel 5 Stück, außer bei Split, dann wäre es sinnvollerweise 10 Stück, mit aufgenommen und dann auch dementsprechend zeitnah, in Anführungsstrichen, bestellt. Sind es mehrere Leute, die an diesem Board Interesse haben, wird das Ganze aufgestockt. So, derjenige welche, beziehungsweise diejenigen welchen, die Interesse daran haben, bezahlen, da muss ich jetzt sagen, in Anführungsstrichen, leider, da kommt das solidarische Prinzip zum Tragen, bezahlen nicht nur das eine PCB, was sie brauchen, sondern einmal den Badge. Das heißt, wenn einer ein PCB für einen 5er-Stack braucht, dann wird er jetzt diesen 5er-Stack bezahlen, Friede, Freude, Eierkuchen, würde ein PCB bekommen. Und die restlichen gehen dann in den PCB-Exchange, damit die auf der nächsten Con, nächsten Meetup, nächsten Treffen, wie auch immer, zur Verfügung stehen für die Allgemeinheit, um dort dann entweder hoffentlich neue hineinzubekommen, aber auch neue für andere herauszubekommen. So, wie gesagt, das Ganze läuft dann über mich, ich würde das dann bestellen, organisiere das, etc. pp. Bezahlt wird dann, so wie es aussieht, dann wie gesagt einmal das notwendige PCB, die Kosten von JSC, sowie einmal ein Büva-Porto von mir dann zu dir, wer auch immer dann du bist. So, Kosten bezüglich JSC-Versand und Zoll und so weiter läuft über mich, das zahle ich selber. Außer irgendwer möchte sich daran beteiligen, ich sage natürlich da nicht nein. Und ja, und wie gesagt, alles Übrige wird dann einfach in den Exchange rein gepackt. So, habe ich das jetzt logisch und anschaulich und audiovisuell gut erklärt?
Ich würde sagen, ja. Ansonsten, ich glaube, du hast okay. Das auch alles niedergeschrieben in dem Discord-Thread.
Genau, das steht im Thread. Und wir haben auch schon eine etwas größere Liste. Also wir haben da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 PCBs aktuell drin. Vielleicht sogar noch ein 10. Ich bin aktuell am Überlegen, ob ich das Blend-Game nochmal mit aufnehme da. Aber 9 PCBs sind es auf jeden Fall. Und da sind Dinge dabei wie das Gamma Omega, das Trashpad, das Moai, die Splay Ferris, das Teen Spirit, was ja vielleicht auch bekannt ist hier von Apfel. Und jetzt kommt die lustige das Teen Spirit, ja, dieses 16 Key. Und jetzt kommt die super Überleitung. Außerdem wird da das, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Kyber, Orto, okay. Ist auch in der Liste drin.
Echt?
Ja. Oh, wow.
Ich habe davon noch 4 PCBs, so ist das nicht.
Hör auf. Mach mir jetzt nicht meine Aktion kaputt.
Ach so. Ich weiß nicht, ob man das erwähnen braucht. Ich, Idiot, habe angefangen mit KiCad, ja. Und irgendwann baust du dann. Ich weiß nicht, warst du fertig mit deinem Thema?
Ja, also ich wollte, wie gesagt, ich habe dir einmal aufgelistet. Man findet auch alle Links zu den PCBs, die bereits gewünscht sind, sind im zweiten Post von dem Thread zu finden. Und es wird wohl aller Voraussicht nach darauf hinauslaufen, dass Ende des Monats wahrscheinlich eine Bestellung startet. Dann würde ich dann alle nochmal kontaktieren. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sich weitere Leute melden. Sei es entweder, dass sie neue Boards hinzufügen oder eben sagen, ja, hey, an, weiß ich nicht, Gamma Omega habe ich auch Interesse oder an dem Moai oder an der Teen Spirit oder so. Weil dementsprechend wird ja dann die Anzahl der bestellten PCBs erhöht. Also ich würde mich freuen, wenn sich da noch Leute melden und Interesse bekunden und ja, helft dem PCB-Exchange zu großer Größe oder so.
Ja. Weltherrscher. Nichts Geringeres. Nichts Geringeres.
Ja.
Ja, die Kyber Orto. Kyber ist, glaube ich, angelehnt, also was heißt glaube ich, ist angelehnt, das ist das ganze Cyber-Ding. Weil doch Cyber so das Unwort der Deutschen ist. Alles ist Cyber, was mit Computer zu tun hat. Und da fand ich Kyber an sich, ich glaube, das ist auch so der Wortursprung von Cyber, oder? Kybernetik, Kybertechnik, Cyber etc. blablub. Hat den gleichen Wortstamm. Und ich, Idiot, habe mich in KiCad reingefuchst und angefangen, Keyboards da zusammen zu schustern. Und da ist die Kyber Orto rausgefallen. Ich weiß nicht, ob man darüber reden muss. Das ist ein erster KiCad-Versuch. Es ist eine stinknormale ortholineare Tastatur mit 3x10 Keys und 2 Daumentasten und so ein bisschen, weiß ich, Designspielereien. Aber mehr ist das auch nicht. Ein kleines nettes Board, was mal probiert wurde. Viel spannender finde ich, wenn es in Richtung Split-Keyboard-Design geht, weil da sitze ich jetzt gerade dran. Und kommen da an neue Hürden. Ich weiß nicht, Fuka, du bist hier so Split-Keyboard-Design-Typ. Wobei du ULP designt hast. Ich will das Ganze natürlich so machen, dass ich dass das Ganze reversible ist, dass ich beide Seiten quasi nutzen kann, dass ich nur ein PCB brauche, das in zweifacher Ausführung und auf links und auf rechts bauen kann. Mhm. Hilf mir beim Workflow. Gibt es spezielle Footprint-Bibliotheken für sowas? Oder baust du das dann explizit?
Nee, da gibt es Bibliotheken für. Okay. Ich überlege nur gerade, wie sie heißen.
E-Bastler.
Ja, garantiert.
Der Link ist gleich.
Ich weiß nicht, ob E-Bastler doppelt auch, zumindest für die Switches, müsste doppelseitige Sachen da haben.
Ich meine, das ist in dieser Mabast-Lib mit drin.
Weil da habe ich es nicht gefunden. Aber da war ich vielleicht auch einfach zu Blödsinn suchen. Das kann natürlich sein.
Also für die Switches habe ich es irgendwo auf jeden Fall gesehen. Controller würde ich mir bei einem Board klauen, wo du weißt, dass es so ist. Und dann einfach die Footprints rausziehen.
Ja, also die Korn löst das Ganze im Prinzip so, dass du diese Pin-Reihen, wie heißt denn diese Header?
Quasi. Jumper.
Ja, diese Pin-Aufnahmegeschichten.
Throw-Hole-Pin-Reihen.
Dinger so da, diese Löcher in den PCBs. dass du vier Reihen hast, dass du die jeweiligen zweien von dem Mikrocontroller und dann halt noch einmal kurz versetzt für den anderen Mikrocontroller, der auf die andere Seite kommen würde quasi, so dass du pro Seite den einen Schaltkreis hast, es sind mehrere Schaltkreise, aber so dieses eine Konstrukt für die eine Seite und das andere Konstrukt für die andere Seite, für die entgegengesetzte Seite.
Ja.
Ist wahrscheinlich anders gar nicht machbar, oder? Da habe ich mir die letzten, ist das machbar? Weil ich habe mir die letzten Tage mein Gehirn, glaube ich, so dermaßen verknotet mit der Idee. Aber baust du dir nicht irgendwelche seltsamen Brücken, wenn du das Ganze so routest, dass du nur quasi. Ich weiß nicht mal, wie ich es beschreiben soll.
Du musst dann halt irgendwie Brücken ziehen, um das richtig zu connecten irgendwo auf der Rückseite.
Es gibt halt Controller, die dann Jumper-Leisten drin haben. Ne? Das heißt, wenn du den Controller von oben aufsetzt, ist auf der anderen Seite eine Jumper-Leiste, die du im Endeffekt miteinander verlötest, damit die Connections richtig hin sind. Oder genau, wenn du es andersrum hast, andersrum. Ich überlege gerade, Ben Welleck hat das eingesetzt und bestimmt auch ganz viele andere.
Das macht Sinn. Cool.
Give me a second.
Natürlich. Weil solange ich habe lang drüber nachgedacht und bin jedes Mal zu dem Schluss gekommen, also ich habe es nicht wirklich angefangen, Calcat zu bauen, so. Weil ich schon von vornherein einfach dachte, ich baue mir doch seltsame Brücken und sobald ich da irgendwie was machen möchte, weiß er nicht, welche Seite er quasi registrieren soll auf dem Mikrocontroller. Ob er jetzt die rechte Seite ist oder die linke, weil du ja trotzdem im Prinzip an den gleichen Mikrocontroller rangehst. Aber das macht Sinn mit den Bridges.
Ich überlege gerade, kannst du das Board nicht einfach als normales Board designen und für die andere Seite das einfach komplett, nee, das geht nicht ganz.
Naja, das doch, also was, nicht, es gibt, nee, das, es gibt das halt, ist der es gibt Knoten, halt,
an dem ich auch
hin. Also die Switch Footprints, die für beide Seiten funktionieren, gibt es ja. Mhm. Die zu verwenden ist ja easy. Es gibt halt zwei Möglichkeiten, weil wie du beim Splitboard es gibt drei Möglichkeiten, wie du das beim Splitboard machen kannst. Du kannst entweder die Löcher wirklich versetzen, ne, wie das die Korn macht, dann kriegst du aber, dann hast du keine Symmetrie mehr. Das ist schön. Die zweite Möglichkeit ist das, was ich gesagt habe, dass du Jumper verwendest, ne? Dass du diese Löcher anders da connectest. Da gibt's Vorlagen für. Wie gesagt, man müsste jetzt mal raussuchen. Die dritte Möglichkeit ist, du drehst den Controller. Ja? Also du hast ihn einmal mit dem LED nach oben und dem Reset-Taste oder was auch immer, ne? So dass du nice Nano lesen kannst oder so. Ne? Und das ist dann für die rechte Seite und für die linke Seite drehst du es, weil du hast ja auch das Board gedreht, aber anstatt unten drunter setzt du es halt oben drauf. Dann sind die Löcher halt genauso. Das hat Ben Velek zum Beispiel mit Deckard gemacht oder auch mit anderen. Also dann bleibt Ground halt Ground und VCC VCC, weil du halt im Endeffekt den Controller einfach genau drauf lässt, aber halt von der anderen Seite auflötest.
Das stimmt.
Das ist so ein bisschen schwierig im Podcast zu erklären, mein Freund.
Ja, definitiv.
Ich schmeiße dich mit Links zu, sobald ich welche habe.
Nee, aber allein die Bridges haben mir schon geholfen.
Switches gibt es. Ja.
Sehr cool.
Das ist nicht das Problem.
Ich guck mal, Ben Velek, was der da so gebaut hat. Ja, cool. Ja, an Split sitze ich. Unibody habe ich auch noch eine lustige, so eine Unibody-Split am Rumbasteln. Also Kai-Kat ist ja, das ist ja furchtbar. Wenn man da einmal so dieses komische Klick hat im Kopf, wo du weißt, wie es funktioniert, dann kannst du da wildesten Sachen bauen. Das ist ziemlich cool.
Ich finde es immer noch unsagbar schwierig zu positionieren. Also wenn du dir ein Layout irgendwie zurecht tüdelst, bin ich gerade immer noch zu blöd für, die Switche zentriert an die richtigen Stellen zu setzen. Da hat Geist mal irgendwie so ein paar Sachen gezeigt, so von wegen, ich kann hier Mittelpunkte zentrieren durch Alignments und dann Switche reinsetzen. Und aber so richtig Klick hat es an der Stelle bei mir noch nicht gemacht. Ja. Errechnen, sagte Fuka, ist halt noch so der nächste Step. Ich weiß nicht so genau. So richtig glücklich bin ich damit noch nicht.
Traces ziehen. Das ist noch so ein bisschen. Also erstmal alles draufhauen, alles connecten und dann durchgehen, wo du Feinjustierungen machen kannst. Das ist dann noch so ein bisschen. Du bist leider noch gemutet, Ink.
Danke, mit Menschen reden ist noch so ein Ding.
Das ist auch schwierig.
Dieses, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe jetzt bei dem Footprint überall hier irgendwie so ein Weil gesetzt, damit ich das auf der anderen Seite weiter routen kann. Und jetzt kann ich das nicht connecten, weil das irgendwie auf Ground gemappt wurde von KiCad und tralala. Und dann sagte Fuka so, ja, ist doch ganz einfach. Also wenn du gerade im Linienziehen bist, dann drückst du halt ein V. Ich so, hä? Ja. Und in dem Moment, wo du ein V setzt, wechselst du das Layer automatisch. Und wenn du dann mit der Maus klickst, setzt du ein While und malst einfach auf der anderen Seite weiter. Und das war auch so, keine Ahnung, ich meine, das hat Porox mit Sicherheit auch irgendwann mal erklärt oder so, aber das muss man halt ein paar Mal gemacht haben, damit sich das irgendwie verinnerlicht. Und da hilft halt in Worte geschriebene Doku auch nur begrenzt.
Das ist richtig. Ja, ich glaube, das meiste habe ich auch über Joe Scotto hat er ganz viel gemacht in die Richtung. Für die Basics zumindest, wenn du so diese Routing-Matrix überhaupt erstmal checken möchtest. Schon ganz, ganz cool. Ja, und dann fällst du da ganz, ganz schnell ganz tief. Das ist, ja, sehr spannend. VR-Firmware selber schreiben von Grund auf, from scratch. Da fehlt es mir noch so ein bisschen. Da hätte ich Bock drauf. So, vorhandene modifizieren. Funktioniert. Aber so von Grund auf irgendwie für ein Board eine VR-Firmware zu schreiben, beziehungsweise halt was ist das, so eine JSON-File, glaube ich. Das habe ich auch noch nicht so ganz, ganz durchblickt.
Wenn du das raus hast, sag gerne mal Bescheid.
Jo, da komme ich auf jeden Fall auf dich zu. Cool. Ja, genau. Das heißt, ein oder zwei neue Boards. Aber ich hoffe, ich kriege die noch zur Mechanicon fertig, weil dann habe ich für den PCB-Exchange da auch noch ein paar Sachen. Sehr cool. Oh, und was eh schon seit quasi Beginn des Podcasts, seit Beginn des CCH, ist so das CCH-eigene Board. Aber da habe ich noch so, weiß ich nicht, das soll ja eher so Community-mäßig werden. Das heißt, da brauchst du noch so ein bisschen Stimmen, wer da was drauf haben möchte und wie das ganze Ding aussehen soll. Das mache ich dann nicht alleine. Da möchte ich dann noch andere Inspirationen haben.
Ja, ich bin mal gespannt, das ist noch so weit hin gefühlt.
Mechanicon?
Bis dahin sind noch irgendwie 2,5 Milliarden andere Termine.
Ja, es wird schneller gehen als gedacht. Okay, genau. Haben wir noch Themen? Ich sehe es gerade, ich gehe gerade unsere Liste durch. Aber ich denke doch, der Sven hat noch Keycaps incoming. PBS aus dem Ausland. Aber wir hören Sven leider nicht. Schade.
Ja, das kommt davon, wenn ich trinke und noch gemutet bin und eigentlich hier gerade nebenbei irgendwie eine ganz dringende Bestellung noch abschicken muss. Und
sehr gut.
Das ist nämlich irgendwie, gibt's, wenn Dinge nur 50 Mal vorhanden sind, dann muss man ja schnell sein. So. Wo war ich stehen geblieben? Nein, Problem ist an der ganzen Sache, ich wollte mich nur eigentlich noch mal kurz darüber echauffieren, dass es scheiße ist, wenn man irgendwie bei manchen Bestellungen länger warten muss, wenn man sie bei deutschen Vendors, Händlern bestellt, als wenn man sie einfach aus dem Ausland bestellt. Und deswegen habe ich sie einfach aus jetzt storniert und aus dem Ausland bestellt und dann kommen sie wahrscheinlich auch morgen schon an, innerhalb einer Woche. Weil die einfach dann einen schnelleren Weg gehen oder so, ich weiß es nicht, ja. Ich krieg zwei neue PBS-Sets. Einmal PBS Blank Beige, weil Beige ist ja unser aller Trost oder so. Und dieses Classic MV, was ja auch beige ist. Aber mit diesen Sub-Legends und so, das wird schön. Ja, und ich habe mich einfach darüber aufgeregt, dass ich mir jetzt, dass das so lange gedauert hat und immer wieder verschoben wird und dass ich das jetzt einfach in Deutschland gecancelt hat und im Ausland bestellt habe. So, fertig. Wollte ich nochmal meckern.
Wir rufen noch immer an, man soll lokal kaufen.
Ja, aber dann soll auch lokal liefern und nicht lokal mich 2 Monate vertrösten und immer noch nicht parat haben, weil es anscheinend mit Kamel geschickt wird oder so. Ich weiß es nicht. Per Luftameise. Ich habe keine Ahnung. Wo es bei anderen irgendwie schon 3 Monate am Start ist, dauert es da und dauert es da und so.
Okay.
Das ist einfach doof.
Bisschen blöd.
Genau.
Doof.
So. Zum Zahlen 2-mal drücken.
Sehr gut. Ich glaube, wir sind soweit durch mit unseren Themen. Habt ihr noch was ihr unbedingt loswerden möchtet?
Ich stelle gerade frustriert fest, dass das Board, auf das ich referenziert habe, wo ich mir ganz sicher war, das gesehen zu haben, dass das nicht Open Source ist. Also keine Ahnung, da muss man nachträglich noch mal ein bisschen Recherche machen mit diesen doppelseitiger Aufnahme von Controllern und den Jumpern, die man da im Endeffekt verlötet. Interessant. Schade. Findet sich aber bestimmt.
Ja, irgendein Split-Keyboard muss das irgendwo mal verbaut haben, dass das so funktioniert. Naja, was mich auch aufgeregt hat bei der Korn, das ist wirklich so dieses Fehlen der Symmetrie dann, dass wir jedes Mal diesen dämlichen, wenn es auch nur irgendwie ein Millimeter, es ist glaube ich nicht mehr als ein Millimeter Versatz von diesen Holes, aber man sieht diesen Millimeter halt und es ist schon echt nicht schön.
Also was ich meine, sieht man hier ganz gut. Ich hatte es jetzt nochmal in den Chat geschmissen. Aber muss man mal recherchieren. Ich habe das schon häufiger gesehen, so in diese Richtung.
Und was ich vielleicht auch noch sagen könnte, der gute Thea Poll konnte heute leider nicht dabei sein, weil er krank ist. Gute Besserung auf jeden Fall. Ich hatte ja, ich glaube, letztes und vorletztes Mal mein lustiges Trackpad-Projekt hier kurz mit angeschnitten, weil und gefragt, ob jemand schon mal PS2-Devices an QMK und an 32U4 Mikrocontroller gehangen hat.
Ah ja, stimmt.
Bin immer noch nicht weiter. Hatte allerdings jetzt auch keine Zeit weiter zu probieren. Habe jetzt allerdings einen Logic Analyzer gekauft, dank dem Thea Poll, weil er gemeint hat, damit kann man ganz gut Signale mal abfangen und mal gucken, was da wo ankommt und so. Fuke, dein Tipp mit den 4,7 Kilohertz, nein, was ist es, Kilo Ohm Widerständen hat nicht funktioniert. Leider. Aber ich glaube, die müssen trotzdem da irgendwo rein. Ich habe nur noch einen Pin, den ich wahrscheinlich falsch anspreche. Der Thea Poll hat dann irgendwas gemeint, dass da noch ein Lid-Close-Pin drauf ist, der eventuell Strom bräuchte oder Strom wegnimmt. Keine Ahnung, soweit bin ich noch nicht. Ist aber ganz interessant auf jeden Fall. Das ist noch so ein anderes Loch, wo man dann auch noch reinfällt nebenher. Genau, das war nur so ein kleines Ding, bin ich noch nicht weiter, aber ich hoffe, dass ich es endlich mal fertiggestellt kriege, dieses T470 Trackpad als externes Device zu benutzen. Mal schauen. Genau.
Mit der Lieferung des Logic Analyzers ist auch irgendwie direkt die Tüte Wissen dabei, dass man das dann auch kapiert, wie man den bedient. Ich meine, das alleine ist ja schon wieder ein Rabbit Hole.
Ja, ich glaube, für den Zweck ist das relativ simpel. Das sind irgendwie 5 Schritte, die du da konfigurieren musst, und dann geht das, und dann weiß ich, ob ich da aus dem Data irgendwie, ob da was rausfällt oder nicht.
Okay. Profi-Trip, schließe ihn nicht an 240 Volt an. Ich spreche aus Erfahrung.
Okay. Ich dachte, der Profi-Tipp wäre schon, das gar nicht erst an den VCC selber anzuschließen, sondern das Trackpad separat vom VCC betreiben zu lassen. Also, okay, ich werde ihn nicht an 240 Volt anschließen. Was passiert dann?
Naja, man legt halt irgendwie 240 Volt auf seine USB-Buchse an, im schlimmsten Fall.
Okay. Oh. Yeah.
Und dann raucht es kurz und dann geht die Sicherung aus und dann mehr ist zum Glück nicht passiert, aber ich habe mir damit mal einen relativ teuren Logic-Analyzer gebraten.
Oh, okay. Da ich mich damit nicht auskenne, habe ich zum Glück die billige Variante vom Logic-Analyzer. Das wäre okay, da würde nicht so viel kaputt gehen, aber ich will trotzdem keine 42 Volt an meinem USB-Port am Laptop haben, das muss nicht sein. Okay, wild. Verrückt. Genau. Aber das sitze ich auch.
Per USB die 3D-Drucker betreiben.
Es ist heute nicht mehr so schlimm, wenn das alles USB-C ist, dann lädt man halt. Ein bisschen schneller als sonst.
Einmal, kurz, ganz kurz, dann voll und Rauch. Ja, nee, aber sonst habe ich bei mir auch nichts mehr auf der Liste. Ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Fuka, Inc., Sven.
Alles gesagt.
Es wurde alles gesagt.
Ja.
Ja.
Dann würde ich sagen,
wir schauen, was wird.
Wir schauen, was wird.
Was wird.
Und dann würde ich sagen, entlassen wir euch in die Nacht da draußen. Diesen wunderschönen, angenehm warmen Mittwochabend. Dieser furchtbare Sommer kommt wieder, wo es Löten keinen Spaß mehr macht. Ja, genau. Dann sagen wir Tschüss. Und danke, dass ihr alle zugehört habt. Und wir hören uns, wenn alles gut läuft, Anfang Juni wieder, am ersten Mittwoch im Juni. Und dann reden wir weiter über Keyboards. Und ich habe dann hoffentlich ein externes Trackpad, was funktioniert.
Und der Ink hat hoffentlich ein vernünftiges Headset.
Das war doch gut. Das entscheidet sich. Sehr gut. Ja, dann ich kehre euch raus. Schön, dass ihr dabei wart, auf jeden Fall, ihr drei. Wir hören uns allerspätestens Anfang Juni wieder. Und ich sag gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis bald.
Ciao.